Scheiterheiter ist halt eine von diesen Grundregeln. Tatsächlich ist Angst eine Thematik, mit der man sich sehr viel im Leben beschäftigt und wo viele Schlüssel beim Impro-Theater auch drin liegen, wenn man da genau hinguckt.
Ich verknote mich gerade im Hirn, ja, und rede hier Blödsinn.
Wenn ich die Leute, die im Jackett zum Training kommen, zu Ich bin ein Baum bekommen habe, dann ist alles möglich.
Learn, Unlearn, Repeat. Der Podcast für alle, die das Lernen leichter und das Verlernen schneller machen wollen. Mit Sabine Fenske-Hess und Jürgen Schulze-Seeger.
Hallo, lieber Urban. Heute nicht hallo, lieber Jürgen, sondern heute hallo, lieber Urban.
Hallo, liebe Sabine. Guten Tag.
Ich freue mich, dass ich dich heute als Gast gewinnen konnte für unseren Podcast. Wir zwei beide kennen uns seit, ich bin jedes Mal am Überlegen, wir haben irgendwann mal gemeinsam überlegt, 15 Jahre?
Auf jeden Fall war es 2008, da bin ich mir sicher, weil ich gerne viele Dinge aufschreibe, notiere und wow. Im Jahr 2008 haben wir auf jeden Fall ein gemeinsames großes Projekt gestartet.
Na, guck mal an, das ist, ich muss jetzt rechnen, 17, rechne ich richtig?
Das ist schon 17 Jahre, meine ich.
Krass. Okay, wie cool. Also, seit 17 Jahren und kennengelernt habe ich dich, das weiß ich noch ganz genau. Und du wirst dich wahrscheinlich nicht erinnern, weil ich war nur eine von vielen, aber als Teilnehmerin in einem deiner Impro-Kurse. Und darum soll es heute auch gehen, um Impro und Impro im Training. Damals war es ein Wochenendkurs, wo ich mit der lieben Caro gewesen bin.
Ich erinnere mich tatsächlich noch vor allem an den Moment, als du dann gesagt hast, nach Ende des Trainings, wir müssen unbedingt eine Gruppe gründen, wir müssen unbedingt arbeiten. Und ich dachte, ja, genau das braucht die Welt in Berlin, die 35. Impro-Gruppe. Mal sehen.
Ja, genau. Und ich war absolut ohne Egoismus unterwegs, weil ich wusste genau, ich kann diese Wochentermine nicht halten, wenn regelmäßige Trainingseinheiten bei Impro sind. Es gibt ja 1000 Kurse, aber ich wusste genau, das schaffe ich nicht. Dafür bin ich zu viel unterwegs und deswegen habe ich vollkommen uneigennützig die Idee kreiert, lass uns doch eine Gruppe gründen, ausschließlich mit Trainerinnen, Trainern und Schauspielerinnen, Schauspielern, damit wir genau die Kombi hinkriegen. Impro und das Ganze wirklich eingesetzt in Trainings für Leute, die nicht Impro lernen, wollen, auch nicht Theater lernen wollen, auch nicht SchauspielerInnen sein wollen, sondern lass uns diese Methode nutzbar machen für Menschen, die mit ihren alltäglichen Situationen nochmal anders klarkommen wollen.
Genau, und so hat sich Heilbutt gegründet.
Mhm. Heilbutt, da könnten wir zu dem Namen nochmal eine Extra-Session machen. Aber wir heißen auf jeden Fall Heilbutt, genau. Und damit diejenigen, die uns hier zuhören, ein bisschen mehr Bild davon haben, wer du bist. Ich sag mal 2, 3 Sätze und du widersprichst mir massiv, wenn ich irgendwas Falsches sage. Du bist selber ausgebildeter Trainer seit 2003, glaube ich, ne?
Das ist richtig.
Okay. Du bist Theaterschauspieler seit, oh Gott, wann hast du das eigentlich gemacht?
Das war im letzten Jahrtausend, 1996 in Leipzig hat mich der Ruf ereilt. Da habe ich meinen Abschluss gemacht.
Sehr cool. Und das als Lippstädter, also als Ostwestfale, eher nicht aus großstädtischem Kontext und wahrscheinlich auch nicht unbedingt mit einer schauspielerischen Vergangenheit in der Familie, oder?
Nein, also was das angeht, kreativ bin ich das schwarze Schaf in meiner Familie und zu der ich sehr guten Kontakt pflege. Aber es war tatsächlich so, dass ich in schönen Ostwestfalen, Lippstadt, entweder Pfarrer, Lehrer werden sollte, also von meinen Eltern her. Auf Schauspieler bin ich dann gekommen.
Gut, jetzt hast du den Lehrer ja irgendwie mit reingenommen, ne? Indem du dann doch in die Konstellation zumindest mit Erwachsenen gegangen bist und da Kurse gibst, auch Impro-Kurse, aber eben nicht nur Impro-Kurse, ne? Du machst einige Dinge mehr noch mit deinem Können.
Naja, also seit mittlerweile auch schon wieder 3 Jahren Seminarschauspieler und seit längerem auch schon Rollenspieler. Das kennt wahrscheinlich die ein oder andere, dass man in Firmen den schwierigen Kunden spielt, den unmotivierten Mitarbeiter oder auch den total dominanten Chef. Mhm. Ja, und die Teilnehmerinnen im Training arbeiten sich dann an mir ab, um andere Kommunikationsmöglichkeiten auszuprobieren, mit solchen schwierigen Leuten klarzukommen.
Ich schwärme ja hier in diesem Podcast immer mal wieder vom Seminarschauspiel. Auch da können wir mal gucken, ob wir nachher so einen kurzen Schwenk hinmachen. Bei uns geht es fokusmäßig wirklich um Impro. Aber kurz zu dem Thema Rollenspieler. Ich kenne das tatsächlich hauptsächlich aus dem Assessment Center Kontext. Hast du das auch in anderen Konstellationen gemacht?
Das ist in Führungskräftetrainings. Bei einigen Firmen gehört es zur Personalentwicklung dazu, dass die, ich sag mal, standardmäßig alle paar Jahre ihre Leute durchschleusen und die Rollenspieler dann dort eingesetzt werden. Das ist wirklich Workshop, das ist nicht Assessment. Ah, okay. Das gibt's auch zur Genüge, das stimmt. Aber ich mache es hauptsächlich in diesen Workshops, Kontexts.
Okay, cool.
Also Kontexts.
Wir überlegen ganz oft hier, was die Mehrzahl von bestimmten Worten ist, wo es irgendwie auch nicht so üblich ist, die Mehrzahl zu benutzen. Kontexten
würde ich jetzt mal sagen.
Oder? Ich auch. Sehr schön, sind wir einig. Das hat das durchaus eine Ähnlichkeit mit dem Thema Seminarschauspiel, nur dass im Seminarschauspiel noch weitere Methoden eingesetzt werden, ne, um Menschen wirklich zu, ich sag mal, anderen Aha-Effekten noch zu bringen.
Kannst du genau, das und so wir sagen? Wollten ja über Impro reden.
Ja, oh Gott, ja, ich werde jetzt ganz brav erstmal das Seminarschauspiel meiden. Dieses Thema Impro, wenn du in Leipzig nochmal an diesen Punkt zurückgehst, du hast eine Schauspielausbildung gemacht und irgendwie gab es ja diverse Varianten, was du mit deinen schauspielerischen Fähigkeiten machen kannst. Was hat dich zu Impro gezogen?
Die Geschichte erzähle ich tatsächlich gern. Ich fasse mich kurz. Ich hoffe, ich kann die ein oder andere Zuhörerin mitnehmen mit diesem Punkt. Es gibt sicherlich viele, die jetzt zuhören, die sagen, das Letzte, was ich auf dieser Welt will, ist auf eine Bühne gehen. Das Letzte, was ich will, ist vor Leuten sprechen. Gut, die Trainer, die jetzt zuhören, wahrscheinlich nicht. Aber das ist ja so eine Urangst, die viele Leute haben. Und die hatte ich nicht natürlich, sonst wäre ich nicht auf die Schauspielschule gegangen. Aber ich hatte eine Urangst vor dem Unbekannten. Und die ersten 2 Jahre wurden wir in Leipzig wie im Balletttraining sehr, sehr streng bei dem Schauspiel geführt und es war erstmal alles falsch.
Super. Ja? Schönes Gefühl.
Ja, also schon bei der Überschrift zu irgendeiner Ballade konnte man 2 Unterrichtsstunden verbringen, um nur Bertolt Brecht zu sagen. Ja, also das mit der richtigen Haltung.
Okay.
Ja, also das kann man auch lange drüber nachdenken und reden, so ist das auf jeden Fall gewesen für mich. Und plötzlich im 3. Studienjahr kam ein Lehrer und er sagte, hier, ich habe hier ein Buch von einem Keith Johnston, der macht Improvisation und ich möchte mal ein paar Übungen mit euch ausprobieren. Ich habe auch keine Ahnung, was bei rumkommt. Und dann sagte er, ja Urban, geh mal hoch auf die Bühne, beweg deine Hand und der erste Moment, der dir sagt, deswegen bewegst du jetzt deine Hand und greifst nach etwas, der ist richtig. Ja, und dann bin ich hoch, habe meine Hand bewegt und hatte plötzlich einen Apfel in der Hand, pantomimisch. Und diese Botschaft von, was du da machst, wenn du deinem Impuls folgst, ist richtig. Das war tatsächlich, also das ging von schwarz auf weiß in diesen Lehrmethoden, dass nicht alles falsch ist, sondern es ist alles richtig. Und das fand ich so geil, das habe ich einfach nicht mehr losgelassen.
Das ist total spannend. Wir kennen uns ewig und das habe ich tatsächlich noch nie von dir gehört und kann das sofort fühlen. Also dieser, und das ist ja auch eine Botschaft, die ich sehr schätze am Impro und die mich damals schon so gefesselt hat. Dieses Ja-Sagen, das Annehmen von dem, was da ist, damit wir eben aus dem uns hemmen, irgendwas Spontanes zu machen, mehr und mehr rauskommen. Also wirklich einen Mut, nenne ich es mal, entwickeln, das richtig zu finden, was da passiert und dem dann auch zu folgen. Ist das das, wo du sagst, ja, das ist, geht genau in die Richtung, was du da gefühlt hast?
Also dieser Mut ist definitiv der Punkt, wenn man das dann im Training mit Businessleuten macht. Ne? Weil für die ist das schräg, das Verlassen der Komfortzone findet statt und relativ schnell nach 2, 3 Übungen ist aber dieser Mut da. Und was ich empfunden habe, war mehr eine totale Befreiung, weil ich sage jetzt mal, den Mut, mich kreativ auszudrücken als Schauspieler, den hatte ich, das war jetzt nicht die Hürde. Ja? Nur der Punkt, der eine Basis ist, den du gerade benannt hast, das Ja-Sagen, das ist etwas, und da können wir eigentlich direkt so zu einer Säule des Impro-Theaters kommen, die dann eben auch im Business-Kontext sozusagen Türen öffnet. Mhm. Wenn ich mit einer Grundhaltung von Ja sagen, in ein Meeting gehe, in eine Besprechung meiner Partnerin, meinem Kollegen begegne, verändert das, ich will nicht sagen alles, aber unglaublich viel.
Mhm.
Mhm. Ja. Ich habe eben schon einen Namen genannt, Keith Johnson. Das ist einer der Großen, die so Gesetzmäßigkeiten für Impro-Theater beschrieben haben.
Mhm.
Und der hat das auch sehr tiefgründig erforscht. Und die Literatur von Keith Johnsons Büchern, die kann ich auf jeden Fall empfehlen zu dem Thema, wen es interessiert.
Das ist total spannend. Ich habe gleich zwei Sachen im Kopf. Ich sortiere mich gerade. Ich habe heute nämlich, wir haben ja heute Morgen schon mal kurz einen Technikcheck miteinander gemacht. Und danach hatte ich zwei Menschen, an die ich jetzt sofort denken muss, hier bei mir online. Das eine ist eine Personalentwicklerin, die die Impro-Version als Maßnahme eingekauft hatte für ein Führungskräfteteam, wo es ums Thema Change ging. Und die total geschwärmt hat und auch gesagt hat, dass das bei den Führungskräften nachhaltig immer wieder Erwähnung gefunden hat. Und ja, es ging ein bisschen ums Ja-Sagen, es ging aber auch genau um diese Fehlerkultur. Also mir zu erlauben, dass ich scheitern darf. Scheiterheiter war das, was sie da auch nochmal mitgenommen hat. Das ist ja ein weiterer Effekt, der mich auch damals sehr gezogen hat beim Thema Impro.
Das hast du gerade heute erlebt als
ja, ja, ganz, ganz cool. Also das war so, dass ich dachte, wir machen heute unsere Aufnahme zum Thema Impro im Training und es kommt wirklich nicht allzu häufig vor, dass mir auf der Kundenseite jemand erzählt, Impro ist genau das, was passiert ist. Und ich habe das überhaupt nicht selber angeteasert, sondern sie hat mit mir über eine Maßnahme geredet, die wir gemeinsam planen und hat erwähnt, dass sie für einen anderen Kontext genau mit Impro eine super Erfahrung gemacht hat. Ich dachte so, okay, cool.
Ja, das ist dann, wie soll ich sagen, es ist das Thema gerade im Universum oder wo
ja,
immer.
Genau.
Aber Sabine, vielleicht wäre tatsächlich jetzt, bevor wir eine Theorie gemeinsam hier erzählen, so ein Moment, dass du so eine Klammer aufmachst und erstmal die Grundregeln des Impros nochmal vorstellst, weil da wird es ja auch unterschiedliche Wissensstände geben bei den Zuhörerinnen und Zuhörern.
Mhm.
Genau.
Ja, das stimmt. Mein Vorschlag ist, dass ich das später im Kluggeschwätzt aufzeichne und wir das genau an diese Stelle packen. Was hältst du denn davon?
Guck mal, das halte ich unglaublich viel davon. Das ist fast wie in dem Vorgespräch, das wir hatten. Ein toller Moment.
Und hier wieder eine Runde Kluggeschwätzt. Im Impro gibt es mehrere Versionen von Regeln oder Geboten, wie manche Impro-SpielerInnen sie auch nennen. Viele sind angelehnt an die Dinge, die Keith Johnston entwickelt hat. Und wir haben euch hier 10 plus eine Regel zusammengestellt, die wir auch für Trainings und fürs Thema Business sehr spannend finden. Die Reihenfolge ist frei zu wählen. Ich fange einfach an mit der Regel, lass dich verändern. Lass dich verändern gilt im Impro immer wieder, indem ich eingehe auf das, was mein Partner, meine Partnerin macht, indem ich das mitnehme, was in dem Moment da ist. Und das hat natürlich ganz viel Einfluss auf das Change-Thema, auf manche Meetingrunden, wo festgefahrene Meinungen immer wieder wiederholt werden. Und da kann es eine sehr hilfreiche Regel sein, zu sagen, okay, mal angenommen, es gäbe einen Grund, sich zu verändern. In welche Richtung könntest du denn dann jetzt mal gehen? Regel Nummer 2, scheitere. Wir nennen das ja auch immer gerne Scheiterheiter. Das Scheitern als Prinzip, gerade im Impro-Theater, sich eher vorzunehmen, mindestens einen Fehler pro Tag zu machen, als die Vermeidung davon im Kopf zu haben. Auch da brauche ich, glaube ich, nicht weiter zu erläutern, warum das hilfreich und sinnvoll sein kann. Sehr spannend finde ich den Punkt, die Regeln sind die, die der Zuschauer, die Zuschauerin sieht. Das ist immer wieder interessant, finde ich, wenn wir das beziehen auf sehr hübsch dargestellte und vielleicht auch noch in früheren Zeiten schön gedruckte Vorgaben, wie ich im Unternehmen zu sein habe, welche Werte wir leben, welche Art von Eindruck wir im Außen machen wollen, im Vergleich zu dem Eindruck, den wir tatsächlich machen. Und sich immer wieder bewusst zu machen, die Wirkung ist die, die der andere, die andere wahrnimmt und nicht die, die ich erzielen möchte, ist auch für viele andere Situationen in der Selbstreflexion natürlich total sinnvoll. Eine weitere Regel, das Wie ist wichtiger als das Was. Gerade als Trainerin, Trainer erlebe ich manchmal diese Diskussion, ist die Methode tatsächlich sinnvoll? Nee, die Methode habe ich ausprobiert, die ist nicht geflogen. Und stattdessen mal zu fragen, wie hätte ich sie dann ausprobieren können oder wie könnte ich sie beim nächsten Mal anwenden, damit sie fliegt und sie nicht sofort komplett wegzuwerfen, ist aus meiner Sicht eine sehr ressourcenschonende Vorgehensweise und etwas, was ihr bestimmt schon zu großen Teilen eh praktiziert. Also insofern nochmal Wasser auf eure Mühlen. Eine weitere Regel, sag ja. Das haben wir hier im Podcast an ein paar Stellen erwähnt. Insofern gehe ich da nicht weiter drauf ein. Dann ist der Punkt, sei im Moment. Und der hat natürlich ganz viel auch mit dem Thema Zuhören zu tun. Auch das erwähnen wir hier an einer Stelle, wo es um die Frage geht, wie gut lasse ich eigentlich die Gedanken los, die ich just in dem Augenblick habe und bin wirklich bei dem, was die andere Person sagt. Und das lässt sich im Impro extrem gut üben. Wenn ich nicht im Zuhören bin, dann sind nahezu alle Impro-Spiele, alle Impro-Übungen tatsächlich für mich zum Scheitern verurteilt. Und auch wenn ich gerne heiter scheitere, an der Stelle ist es schon ganz cool, erstmal das Ziel zu haben, mitzumachen. Führe und folge. Dieses Umgehen mit Verantwortung, Umgehen damit, mich einzulassen, aber auch wiederum Verantwortung zu übernehmen, meinen Partner nicht verhungern zu lassen und gleichzeitig in dem Moment, wo dort eine gute Idee herrscht, einfach mitzugehen und eventuelle Dinge, die ich im Kopf hatte, auch loszulassen. Dieses Spiel, immer wieder hin und her zu wippen, ist gemeint mit dieser Regel. Lass deinen Partner gut aussehen. Das mag ich sehr. Das hat natürlich innerhalb des Teams auch viel damit zu tun, zu sagen, die Interessen des Teams, das Ergebnis aller, die Tatsache, dass wir im Außen auf eine Weise wirken, wie wir das gerne möchten, ist relevanter als mein Eigeninteresse. Leicht gesagt, nicht immer leicht getan und durch Impro sehr, sehr gut spürbar zu machen und auch die Fähigkeit darin immer weiter, kann immer weiter gestärkt werden. Lass deine Ideen los. Auch das ist eine wichtige Impro-Übung. Ihr habt die Beschreibung der zum Beispiel Einwortsätze gehört. Das heißt, wir versuchen eine Geschichte zu erzählen und gleichzeitig kann ich immer nur ein einziges Wort beitragen. Und wenn ich im Laufe des entstehenden Satzes schon ganz klar weiß, was jetzt entstehen müsste, was wirklich eine geniale Idee für diese Geschichte ist, die Personen, die vor mir stehen, das aber nicht machen, also andere Dinge sagen, dann ist es wesentlich wahrscheinlicher, dass ich mich verhake, dass ich keine Idee habe, dass ich nicht mitgehen kann, dass ich nicht mein Team gut aussehen lasse, dass ich nicht das Ergebnis, also das Inhaltliche, die Geschichte, den Fluss weitertrage. Die ist extrem viel größer, als wenn ich loslassen kann und sage, okay, ich warte einfach auf das, was bei mir ankommt und genau damit arbeite ich. Das sind 10 Impro-Regeln und die Plus-1-Regel, die auch im Podcast Erwähnung findet, steht meist ganz oben auf dem Regelwerk. Die heißt nämlich, folge keinen Regeln. In diesem Sinne, ganz viel Erfolg und Spaß und Freude mit Impro im Training. Das war klug geschwätzt.
Und das andere ist, Scheiter-Heiter ist halt eine von diesen Grundregeln. Mhm. Und da gibt es dann häufig in den Workshops den Moment, okay, ich kann jetzt hier eine improvisierte Geschichte, eine improvisierte Szene oder Übung ja verkacken. Dann lachen wir vielleicht sogar, weil gerade in dem Scheitern ist natürlich auch unglaublich viel Humor auf dieser Ebene. Ne? Und dann sagt die Teilnehmerin zu Recht, so kann ich ja nicht aus dem Meeting gehen oder so kann ich ja nicht gegenüber dem Kunden sagen, ja. Mensch, guck sie mal.
Ne, war doch lustig.
Ne? Ja, hat gar nicht funktioniert. Jetzt sind sie schon nach 30 Kilometern hängen geblieben, nicht erst nach 300. Scheiterheiter. Und wenn man mit Impro in die Workshops geht, dann braucht es eine Übersetzung. Und ich habe irgendwann so einen Satz herausgefunden, was bei uns rein auf der künstlerischen Ebene mit Impro-Theater Scheiter-Heiter heißt. Das heißt für mich im Business-Kontext angstfreies Arbeiten. Mhm. Und da sagen dann die meisten erstmal, ja, ich würde auch gerne ohne ein Quäntchen Angst, meine Mails öffnen oder in das Meeting gehen oder whatever. Ja, mhm. Weil tatsächlich ist Angst eine Thematik, mit der man sich sehr viel, ich glaube, im mhm. Leben beschäftigt und wo viele Schlüssel beim Impro-Theater auch drin liegen, wenn man da genau hinguckt.
Ja, ich finde auch die Übertragung total wichtig, was du sagst, ne? Diese wirkliche Übersetzung, was bedeutet das? Und gleichzeitig erlebe ich auch, dass so abgefahrene Dinge auch wirklich haften bleiben, weil wir ja immer auch diesen Moment brauchen im Transfer, ne, dass mir das später einfällt, in dem Augenblick, wo ich dann an den Mails sitze und diese Angst vielleicht doch wieder spüre, weil ich in meinen wunderbaren alten Riten drin bin. Oh Gott, es könnte jetzt sein, dass der Kunde, dem ich vorhin geschrieben habe, tatsächlich überhaupt nicht happy war. Der hat gerade ganz schnell geantwortet, oh Gott, oh Gott. Und da mich erinnern zu können an dieses Gefühl, was ich in der Workshop-Situation in der Impro-Übung bekommen habe, dadurch, dass ich heiter gescheitert bin und sei es nur bei diesem simplen, für uns gefühlt in Anführungsstrichen simplen Spiel der Einwortsätze. Also fünf Menschen zusammen bilden eine oder erzählen eine Geschichte und jeder darf aber nur ein einziges Wort dazu beitragen und das geht immer rundum. Und wie häufig stehe ich da und will die wahnsinnig geniale Idee produzieren und der Satz kommt bei mir an und ich bin leer im Hirn und habe nur irgendwelchen Quatsch, den ich da rausbringe und finde mich überhaupt nicht toll und rede dann irgendwas, um weiterzumachen oder werde sogar von den anderen dann doof angeguckt oder überlege ewig lange, was eben auch das ist, was wir mit einem Rhythmus versuchen rauszukriegen, dass ich gar nicht so ins Denken komme. Also bei diesem simplen Spiel bin ich vielleicht gescheitert und habe dann aber erlebt, wie der Umgang damit sein kann. Und ich erinnere mich an unser I'm so sexy, was wir eine Zeit lang dann praktiziert haben. Also wir rissen die Arme hoch, wenn so etwas passierte, schrien I'm so sexy. Und manchmal rannten wir dann einmal um die Gruppe rum und stellten uns wieder an dieselbe Stelle. Und ich habe das mit Trainerinnen gemacht, die im Unternehmen als Trainerinnen unterwegs sind. Weil auch da ganz viel diese Druckgefühle da waren. Ne? Wenn ich jetzt im Training irgendwas sage und meine Teilnehmenden sind nicht begeistert oder ich mache eine Übung und irgendwie fliegt die nicht. Ja? Ich merke selber, während ich sie noch anleite, boah, ich weiß auch nicht, ich verknote mich gerade im Hirn, ja, und rede hier Blödsinn. Und dann dieses innere I'm so sexy zu haben, damit ich eben nicht in die Abwertung gehe. Ne? Das ist das, wo ich es auch sehr liebe, mit sehr business-abwegigen Dingen zu arbeiten, eben genau mit diesem sexy-Begriff, damit sich das einprägt.
Wenn das dann gelingt in der realen Business-Situation, ist es, wie soll ich sagen, das Klassenziel erreicht und tatsächlich in dem Moment ein tolles Gefühl, ein befreiendes Gefühl, was ja auch damit zusammenhängt, ja, ich habe eine Drucksituation im Arbeitsleben und merke innerlich, ich komme in Stress und ich verliere an Status. Mhm. Ja, ich fühle mich nicht mehr gut, ich merke, was auch immer, Durchschweigen, ich kenne meine Pappenheimer, die sind schon hämisch am Grinsen, weil für mich läuft es gerade nicht so gut im Vortrag, whatever. Und da habe ich gern dieses Bild, dass die Lehrer, an die ich mich zumindest gerne erinnere in meiner Schulzeit, Meister darin waren, im Status rauf und runter zu gehen.
Ja. Verstehe
ja, und vielleicht stimmt das auch für Chefs, die sich authentisch zwischendurch mal nicht zu blöd sind, sich auch einfach im Albernen oder im nicht so mächtigen, Fehlerhaften da zu präsentieren oder zu verhalten. Ja? Also, dass wir merken, wir sind alles nur Menschen.
Ja, finde ich eine ganz schöne Übertragung auf diesen Begriff Status. Ich sage mal noch einen Satz dazu, weil ich nicht sicher bin, ob wir das schon mal in dem Podcast hatten als Thema. Status gemeint, nicht in der Form mein Haus, mein Boot, mein Auto im hierarchischen Sinne. Ne? Ich habe irgendwie einen höheren Status, sondern in dem Inneren. Wie stehe ich zu dir? Empfinde ich mich als höher platziert oder als niedriger platziert? Wie würdest du das erklären? Das ist immer so meine Art, das zu versuchen, in Kurzform darzustellen, was Status an der Stelle meint. Was sagst denn du?
Das ist ein treffendes Bild. Man kann es noch mehr verkürzen auf das Thema Macht, was in den Workshops häufig auch auf viel Resonanz stößt, weil da können viele Leute mit anfangen. Mhm. Wie mächtig fühle ich mich? Wie ohnmächtig? All diese Begrifflichkeiten gehen da ja rein. Und die Experten, die uns zuhören, wissen oder dass der Begriff Status, den kann man auch unterschiedlichst beleuchten. Mhm. Ja. Aber im ersten Angang einfach Oberthema, wie mächtig fühle ich mich, wie mächtig ist der andere, was für eine Macht habe ich. Das hat mit Status in dem Kontext viel zu tun. Und auch nicht, entschuldige, wenn ich das mal sagen darf, und auch nicht, ne, sobald man so Macht, die dunkle Seite der Macht oder whatever. Nee. Ne, es gibt ja auch, es gibt ja auch die gute Seite der Macht. Es gibt ja, Macht ist nicht als solches negativ.
Das finde ich immer so wichtig, ne? Wenn wir mit Status agieren, auch in den Impro-Übungen und tatsächlich anfangen, damit rumzuspielen, ist so eine Einladung da, dass der Hochstatus, also der mächtiger sich platzierende Mensch, sehr gerne in so eine negative und abwertende Art geht, ne? In so eine unangenehme Arroganz. Aber das kann genauso auf eine freundliche Weise gelebt werden. Und das ist oft auch eine ganz schöne, ich sag mal, wirklich auch Erkenntnis, ne? Also ich habe mit Macht, mit diesem Begriff immer meine Schwierigkeiten gehabt. Ich habe das eher abgelehnt, fand das unangenehm besetzt. Und zu entdecken, dass Macht im positiven Sinne genutzt werden kann, war kopfmäßig vorher schon klar, das hätte ich begründen können. Aber das zu erleben in einer Konstellation, die auch bei mir im Impro stattgefunden hat, das ist so ein ganz anderes Ding, ne? Das ist einmal körperlich gefühlt.
Ja, da möchte ich jetzt gerne mal die Kurve kriegen, dass es eben beim, man sagt auch Applied Improv, also angewandte Improvisation in einem anderen Kontext, bei uns jetzt hier in Workshops, es ums Erleben geht. Mhm. Und in dem Moment, wo man den Teilnehmerinnen Anweisungen gibt, okay, wir versuchen mal einen tiefen Status einzunehmen, einfach dadurch, dass wir die meiste Zeit auf den Boden gucken. Und ein bisschen die Füße so mehr so nach innen klappen oder auf dem Stuhl, auf der Kante sitzen. Mhm. Ich glaube, ja, wenn ich das jetzt hier erzähle und man hört es, kommen schon Gefühle von, okay, ich fühle mich nicht so gut, ich fühle mich nicht so mächtig. Mhm. Ja, ich bin im Tiefstatus. Mhm. Und das geht mit diesem Applied Improv relativ schnell. Es ist eine aktive Form der Workshop-Inhalte. Und ich glaube, das ist auch das, was du eben meintest, es bleiben Bilder hängen, weil eben keine PowerPoint abläuft oder alles im Kopf abläuft, sondern weil ich ganz körperlich, ob das jetzt um Status geht oder um andere Übungen, da reingehe. Ja? Mhm. Ich würde auch sehr gern zum Beispiel auf die Übung Ich bin ein Baum, was ein absoluter Klassiker ist, sprechen kommen.
Gerne.
Ja, dass man... Also ich sage immer so, wenn ich die Leute, die im Jackett zum Training kommen, zu Ich bin ein Baum bekommen habe, dann ist alles möglich. Ja? Dann läuft's. Und man geht kleine Schritte und bei Ich bin ein Baum stellen drei Leute ein kleines Bild dar. Zum Beispiel ein Baum, die Wurzel und ein Blatt. Und das machen sie aber körperlich. Das heißt, man geht auf die Bühne, sagt Ich bin der Baum. Der zweite kommt, sagt Ich bin die Wurzeln des Baums. Dritte kommt, Ich bin das Blatt. So, und dann bleibt die letzte, die gekommen ist, übrig, das Blatt. Und aus diesem Blatt entwickelt sich ein neues Drei-Personen-Bild. So. Muss man ausprobieren. Von den Regeln her relativ einfach. Und es passiert unglaublich viel, weil die Leute eben ins Machen kommen. Mhm. Da wird ganz, ganz viel gelacht. Ja, da machen sich die Leute dann, wie ich das gerne nenne, zum Obst. Mhm. Und man erlebt sich so anders als am Schreibtisch oder im Call. Mhm. Und das ist schon unglaublich wertvoll, dass es diese Ebene eben auch zu spüren und zu erleben gibt bei den Kolleginnen und Kollegen.
Einmal dieses Miteinander erlebt zu haben, ne, dass ich da als Blatt, als Wurm und keine Ahnung, als Gift, ja, Läusegift irgendwie gestanden habe. Das sind Momente, die ich im Nachgang dann auch vielleicht nochmal auf dem Flur kurz anspreche und sage, na, mein liebes Läusegift. Und dann sind wir gedanklich wieder in der Situation. Was ich zum Beispiel an der Übung auch extrem mag, ist die auch wieder eine der Regeln, dieses Lass deinen Partner nicht verhungern. Also auch wenn du das Gefühl hast, ich habe keinen Schimmer, was ich jetzt mit diesem Blatt da anfangen soll, beweg dich in die Mitte und vertrau darauf, dass dir auf dem Weg in diese Mitte oder auf diese Bühne einfallen wird, was du machst. Und wenn du ein zweites Blatt bist, bist du ein zweites Blatt. Also auch wegzukommen von dem Anspruch an die perfekte, geniale, unglaublich kreative Idee. Mehr hin zu dem, da steht jemand, der ist im Moment alleine und ich mache jetzt irgendwas, damit im Zweifel sich alleine schon mal dieser Mensch besser fühlt.
Ja, Und diesen Fokus, es gibt Übungen en masse, die erstmal von Regeln her sehr einfach sind. Und man kann halt den Fokus unterschiedlich setzen. Mhm. Ja? Und bei Ich bin ein Baum, ein Drei-Personen-Bild. Es geht darum, den Fluss zu erhalten, dass immer wieder drei Leute kommen und etwas ergänzen. Und dann, wie du sagst, wenn ich den Fokus darauf habe, auf den Partner, dass der da nicht alleine steht, dann ist auch wieder unglaublich viel gewonnen. Ja, zu sehen, da fühlte ich mich in der Geschäftssituation alleingelassen. Das kann man dann in der Reflexion, wenn man so weit kommt, was ein sehr gutes Zeichen ist, thematisieren. Und die Leute sagen, Mensch, also ich hatte es war großartig, ein Zwei-Tages-Workshop bei einem großen Telekommunikationsdienstleister. Und ich mache das halt seit 25 Jahren. Aber das ist dann schon schön, wenn so ein Ingenieur nach zwei Workshop-Tagen kommt und sagt, Urban, also dieses direkt mal Ja sagen zu der Idee, die jetzt mein Kollege hatte. Also ich nehme das wirklich mal ins nächste Meeting mit, erstmal bis zum Ende zuzuhören.
Großartig. Schön. Ja. Ja, und das ist ein schönes Beispiel, weil ganz viel, also das Thema Change, Transformation, das ist ja eins, das ist schon überhaupt kein Thema mehr, sondern ein absoluter Dauerzustand und etwas, in dem sich irgendwie gefühlt jedes Unternehmen gerade befindet. Und wie oft wird gesagt, ja, du musst diesen Change mitgehen wollen, sei neugierig, sei der Treiber, sei der Innovator, nimm deine Leute mit, indem du positive Visionen transportierst, sprich über alles in guter Form. Und dann werden aber die Menschen damit alleine gelassen, wie sie das hinkriegen sollen. Und aus ihrer Erfahrung, weil Kritik üben, vorsichtig sein und so weiter viele gute Gründe hat im Leben, ist das, was manche besser können und den Weg wirklich innerlich zu den anderen drauf gucken, anderen hinfühlen, hindenken, zu gestalten. Da ist für mich Impro tatsächlich eines der, also wirklich einer der Schlüssel. Total.
Weil du beim Impro-Theater verloren bist, wenn du nicht im Moment bist. Mhm. Wenn du letzten Endes deinen eigenen Film zu sehr fährst, wenn du letzten Endes nicht aktiv zuhörst, also mit dem umgehst, was der Partner, die Partnerin gegeben hat, dann ist es auf der Bühne, wenn man eine Impro-Show besucht, tot. Ja, und ich glaube, viele Meetings werden auch als tot erlebt.
Wie kommst du darauf? Nee, das kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Ja, das ist ein schönes Bild auch, dieses du bist dann verloren, weil du bist ja selbst auch oft auf der Bühne, also spielst wirklich Impro-Shows und unterrichtest das ja nicht ausschließlich oder bist mit uns mehr oder minder allein zugange, sondern auch mit anderen professionellen Impro-Spielern auf der Bühne. Und ich erinnere eine Show von dir, die ich gesehen habe, wo das auch sehr deutlich wurde, wie relevant das ist. Ich weiß gar nicht, ob du dich noch erinnerst, aber du hattest eine Küche installiert in deinem Bühnenbild, also eine mental visualisierte Küche und hast einen Schrank geöffnet in deiner Welt und dein Partner hatte das aber nicht mehr so auf dem Schirm und stand dahinter und meinte, es wäre eine Tür, eine irgendwie geartete Wohnungstür und fing an zu reden. Aber der gesamte Raum wusste, nee, das war jetzt gerade eine Küchentür. Und ich weiß noch wie heute, dass du die Tür wieder zugemacht hast und dich zum Publikum gedreht hast und gesagt hast, ich glaube, mein Schrank spricht, auweia, und weitergemacht hast. Ich dachte, wie geil ist das, ja? Also weder hast du deinen Partner blamiert, noch hast du irgendwas anderes sozusagen hingenommen, sondern du hast ihn benutzt im Sinne von, okay, cool, das war eine schöne Einladung. Und jetzt trotzdem bleibe ich bei diesem Bild hier. Und danach konntet ihr weiterspielen, indem er dann nämlich wirklich eine Tür installiert hat und durch diese reingekommen ist. Also das ist, weiß gar nicht, ob man das so nachempfinden kann, wenn ich das schildere, aber für mich ist das noch so vor meinem inneren Auge, wie wichtig es in solchen Momenten ist, tatsächlich einerseits Ja zu sagen, also ja, er hat gesprochen, ich tue jetzt nicht so, als hätte er das nicht getan, und gleichzeitig weiß jeder, ich muss das jetzt irgendwie erklären, warum da plötzlich aus dem Schrank eine Stimme kommt und dann mache ich das halt. Und insofern nehme ich die Situation an. Und das hat ganz viel mit dem Ziel zu tun, was ganz häufig in den Trainings ein Thema ist, wenn man im Verhaltenstrainingsbereich arbeitet, dieses Umgehen mit Unerwartetem und wirklich das innere okay, ich nehme das erstmal und arbeite damit weiter und gehe nicht in diesen Widerstand, der mich unfassbar viel Kraft kostet, wo ich aber vielleicht außerhalb meiner Einflusssphäre bin und der Widerstand tatsächlich keinen Sinn ergibt. Erinnerst du die Szene überhaupt noch?
Die erinnere ich tatsächlich nicht.
Das war Krimi-Impro. Im Bühnenrausch.
Im Bühnenrausch in Berlin.
Genau.
Ja, und das ist ja eine andere Grundsäule, auf die Angebote des Partners mit ja, genau zu antworten. Ja, genau, ich habe hier eine Tür geöffnet und ich höre eine Stimme. Ja, genau, der Schrank scheint sprechen zu können.
Auch das ist eine schöne Übung, ne? Schon allein die kleine Übung mit dem Ja, genau. Also die habe ich auch schon vielfach erlebt, dass Trainerinnen und Trainer die benutzen, statt eben, wenn ich zusammen unterwegs bin, zu sagen, ja, aber. Was ja ein sehr gern genommener Satzanfang hier zumindest in deutschen Gefilden ist, dann einmal das zu üben, also zu sagen, wir erzählen uns zum Beispiel gegenseitig, was wir im Urlaub gerne machen würden, laufen zu zweit durch die Gegend und du sagst einen Satz und ich sage jedes Mal, ja, aber. Und erkläre dir dann, was man stattdessen hätte machen können oder was noch viel schöner gewesen wäre. Und daraufhin sagst du wieder ja, aber. Und das machen wir eine kurze Zeit lang. Und dann ist die Anweisung, dass wir das Gleiche weitermachen, aber immer mit ja, genau beginnen. Und dieses wirklich mal zu fühlen, wie sich die Stimmung verändert, wie sich unsere Themen verändern, wie wir viel mehr in Kreationen gehen, also wie wir viel mehr produzieren, viel mehr neue Dinge mit reinkommen, finde ich auch wieder, ist ein wunderschönes Beispiel dafür, was Impro kann sozusagen. Weil im Kopf zu sagen, ja, wenn du eher ja genau und positiv mit den Ideen der Menschen umgehst, mit denen du da gerade in einem Brainstorming sitzt, ist das wirklich besser, als wenn du immer ja, aber denkst oder sagst. Ja, schön, ne? Dann habe ich es vom Kopf her kapiert, aber ich habe es noch nicht gefühlt.
Naja, und das ist auch leicht gesagt. Mhm. Das habe ich von dir geklaut, liebe Sabine. Wenn ich diese Übungen mache und das Mantra heißt, was immer meine Partnerin sagt, ich sage ja genau und gebe dann meinen Mist dazu, ist eine stumpfe Fingerübung, rein technisch das zu machen. Das fällt schon vielen schwer.
Ja.
Und, das habe ich von dir geklaut, es ist Manipulation.
Ja.
Das ist ein Stück weit Chakra, diese Chakra-Herangehensweise im Training, ich bin der König der Welt, whatever. Mhm. Man lädt sich selber positiv auf. Mhm. Und diese Manipulation hat insofern einen hohen Wert, um sich selber erstens anders zu erleben und zweitens so einen Pegel zu kriegen zwischen wie sehr bin ich ein Typ, der ja genau sagt oder ein Typ, der ja aber ne, sagt, so mit sich rumschleppt. Oder vielleicht sogar einer ist, der sagt, nee.
So. Ja, stimmt, es gibt ja noch eine Variante, die das ist wahr. Über die habe ich gerade gar nicht nachgedacht. Und jeder von den dreien manipuliert, ne? Das ist ja das.
Absolut, das merkt man halt. Das ist halt im Alltag Gang und Gäbe und dass man es nicht mehr wahrnimmt. Und auch das ist etwas, was in diesen Übungen passiert. Die Sensibilität erhöht sich. Ich hatte das mal in einem Workshop, dass nach, was weiß ich, einer Stunde eine Teilnehmerin kam und sagte, oh Mann, ich kann nicht mehr ja sagen. Das ist doch doof. Mach ich doch sonst auch nicht.
Super. Darf ich bitte endlich wieder negativ sein? Gott, wie süß. Ja, aber allein das Bewusstsein, ne, das selber zu realisieren, weil das macht ja niemand mit dem Bewusstsein, ich stehe heute auf und ich werde den ganzen Tag negativ sein, sondern es gibt ja einen anderen Antrieb. Es gibt irgendwie das mehr oder weniger bewusste Gefühl, dass das der bessere Weg ist, dass mich das weiterbringt, dass es wichtig, relevant, erforderlich ist. Und zu spüren, dass ich überhaupt schon auf so einer Schiene sitze und welche Auswirkungen das auf die anderen Menschen hat und auf die Gesamtstimmung und auf die Chance, in eine Kreationsform zu kommen, das ist halt genau einer der Effekte, ne? Also Bewusstsein schaffen und dann aber auch ein Angebot zu machen, wie kann ich eine Veränderung tatsächlich im Täglichen immer wieder bei mir selber durch das Innere ja genau hervorrufen. Ich muss es ja nicht mal aussprechen. Aber alleine, wenn ich einen Zettel bei mir habe, der irgendwie auf meinem iPad klebt, was ich jedes Mal benutze, und da steht ja genau drauf, dann ist die Chance größer, dass ich innerlich anders in dem Meeting sitze oder in dem Call, den ich da gerade habe, als wenn ich den Zettel nicht gesehen habe.
Beziehungsweise das soweit verinnerliche, dass ich die Wahlmöglichkeiten auch in stressigen und druckvollen Situationen habe. Mhm. Weil das ist ja etwas, das habe ich mal von einem tollen Impro-Spieler übernommen. In dem Moment, wo der Stress einsetzt, wird einfach das Blickfeld enger. Mhm. Ja, so wie Scheuklappen. Mhm. Und das ja genau öffnet es wieder, die ganze Bandbreite an Möglichkeiten zu sehen, die ich habe.
Schön, ja.
Das hat natürlich wieder sehr, sehr viel mit diesem Thema Angst zu tun. Ich komme nochmal drauf zurück, weil ich ja mit Ja genau auch ein Stück weit Kontrolle abgebe. Mhm. Na, ich, ja, mhm. Aber heißt, Moment, ich möchte auch am Steuer bleiben. Ja, aber wenn es nicht gut geht, ja, aber das hat ja letztes Jahr auch nicht geklappt, mhm. Da habe ich die Zügel in der Hand. Mhm. Mit einem bedingungslosen Ja genau, wieder die Parallele in der improvisierten Szene, ist das überhaupt kein Problem, da kann nichts Schlimmes passieren. Aber ich spüre, dass etwas Neues entsteht und bei Ja, aber stehe ich auf der Bremse.
Mhm. Ja, wobei ich finde, selbst bei improvisierten Szenen, wenn man häufiger zu Impro-Shows geht, dann gibt es da auch ein Gefühl für, welcher Partner lebt die Regeln tatsächlich so, dass ich ein inneres Ja genau spüre und wer macht auf mich zumindest den Eindruck, dann doch ganz gerne lenken und die Zügel in der Hand haben zu wollen. Und das ist ja auch, wenn wir miteinander arbeiten, eine der Übungen immer mal wieder. Ich erinnere mich sehr an den Satz, den irgendwie mal in dieser Impro-Gruppe jemand fälschlicherweise geäußert hat, ich wäre auch dann im Hochstatus, wenn ich im Off stehen würde.
Eine Danke, Frechheit. Dass
Eine absolute Frechheit. genau, aber dieses, ne, auch da wieder zu merken, das ist eben alles nicht trivial. Das ist leicht, diese Regeln einmal zu zitieren und auch erstmal einen Sinn in diesen Regeln zu finden und sie dann erlebbar zu machen. Und dennoch ist es immer wieder eine Herausforderung, die eigenen Muster wirklich da drin zu erkennen und zu sagen, halt, Moment, und gleichzeitig lebe ich hier gerade was anderes. Und das ist so ein Bogen auch nochmal zu dem, was du ganz am Anfang gesagt hast, als ich dich gefragt habe, warum eigentlich Impro? Du hast gesagt, dieses auf der Bühne und so, das war nicht dein Problem, also Mut, dich zu zeigen, das war natürlich nicht dein Thema, aber dieses Unerwartete. Und letztlich ist ja da auch immer eine spannende Frage jetzt, wo du so viel Impro machst, dass also einen großen Teil deines Erwachsenenlebens lang betreibst. Inwiefern merkst du, dass sich das tatsächlich, ich sag mal im positiven Sinne, verändert hat?
Ich glaube, es gibt doch so diese Sprüche, weiß nicht, von Philosophen, ne? Man ist, was man tut, oder du bist, was du arbeitest.
Was du isst, fällt mir ein, aber das meinst du nicht.
Und ich glaube, jede Art von beruflicher Ausprägung verändert die Seele, verändert das Verhalten unbewusst. Manche merken es dann auch, wie sie durch die Welt gehen. Ich hatte zum Beispiel mir selten vorstellen können, Arzt zu werden, weil dieses Bild, okay, ich verdiene mein Geld in Situationen, wo Leute mit Problemen und Krankheiten kommen. Mm. Also so, ja, oder Polizist zu sein. Man ist vom Beruf her dafür zuständig, wenn es irgendwo Stress und Ärger gibt. Mm. Ja, möchte ich das? Und die Wahl, und dann eben auch beim Impro sehr intensiv gearbeitet zu haben, über die Jahre beeinflusst, glaube ich, jeden Impro-Spieler mich mit Sicherheit. Eine Geschichte, ich bin nach Kuba geflogen und wusste nicht, wo ich in der ersten Nacht unterkommen werde. Mhm. So, es gibt genug Backpacker, die ihr halbes Leben so verbringen.
Genau, aber, grinsen und denken, wo ist dein Problem, ne? Aber es ist eben eine Typfrage.
Es ist eine Typfrage und vor allem ist es auch schon bedingt das Verhalten, wenn man so oft auf der Bühne war, ohne zu wissen, was an dem Abend passiert. Es gibt dieses Bild, Improvisation heißt springen und du weißt nicht, wo du landest.
Mhm, schönes Bild.
Und natürlich hat das auch mit Verantwortung zu tun. Wenn ich jetzt mit meiner Familie gereist wäre, dann hätte ich schon vorher ein Hotel oder eine Unterkunft gebucht, wo ich für mich selber entscheiden kann, gehe ich gerne dieses Risiko ein. Ja, darf das aber vielleicht auch kurz sagen, also meine Mutter hat mich auch geprägt und gesagt, man muss nur losgehen, man muss nur losfahren. Schön. Und das meinte sie, im Bezug auf Ostwestfalen.
Aber doch nicht so weit, Junge.
Nein, auch dort, sich aufs Fahrrad zu setzen, loszuspazieren, Spaziergang zu machen. Irgendwas ist da draußen, was man noch nicht kennt. Ja? Und das erweitert den Horizont im Großen und im Kleinen. Mhm. Und auf Kuba hatte ich eine wunderbare erste Unterkunft gefunden bei einer großartigen Kubanerin, was weiß ich, Mitte 60, mit ihren 10 Katzen. Und ich habe dann irgendwo ein Bett bekommen und fühle mich schon in manchen Lebenssituationen, ja, so, dass ich denke, okay, ich sag erstmal ja, genau.
Ja, Katzen, juhu.
Whatever.
Ja, schön.
Und andersrum hat man natürlich ein Sicherheitsbedürfnis. Mhm. Und da gibt es dann auch den Spruch, je besser man vorbereitet ist, umso besser kann man improvisieren. Und ich glaube, das ist bei dir oder bei vielen, die Impro machen, bei mir auch, dass man auch wirklich bereit ist, loszulassen, weil man einfach sieht, Moment, hier ist gerade was anderes vonnöten. Ja, also ich tue nichts lieber, als ein Trainingskonzept über den Haufen zu schmeißen und den Leuten zu sagen, Freunde, ich glaube, hier ist ein Elefant im Raum.
Den müssen genau, wir doch erstmal angucken. Das mal anschauen. Ja, vorbereitet und dann improvisieren ist ja letztlich genau das, was beim Impro auch gemacht wird. Also die auf der Bühne stattfindenden Shows sind tatsächlich in der Spontanität, in der sie da im Raum sind. Es werden Themen aus dem Publikum eingeholt und. Und dennoch arbeiten die Menschen vorher miteinander und üben, miteinander zu sein, ne? Sich aufeinander einzustellen, sich wahrzunehmen, eben genau dieses, den Partner gut aussehen zu lassen, das Ja sagen, all diese Dinge, das wird halt wirklich trainiert, weil man sich ja manchmal die Frage stellt, ja, was übt ihr denn dann, wenn ihr doch improvisiert? So.
Naja, und ich glaube, das ist tatsächlich auch ein Schlüssel, wenn jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer so ihre Berufserfahrung reflektieren, wo herrscht ein Commitment unter den Kollegen, mal mehr, mal weniger, oder wo herrscht es einfach auch nicht? Mhm. Und es wird dann trotzdem Werte der Firma an den Eingang getackert. Wir gehen wertschätzend, respektvoll miteinander um. Mhm. Das findet im Alltag nicht statt. Mhm. Ja? Mhm. Und das zu spüren, dass man ein Ja bekommt, dass man eine bedingungslose Unterstützung bekommt, grundsätzlich. Na, das sind schon Dinge, die, weiß Gott, nicht vom Himmel fallen. Manche haben das Glück, in eine Arbeitsatmosphäre zu kommen, wo durch die Chefetage, durch das Kollegium, durch was auch immer so eine Atmosphäre herrscht. Mhm. Und bei anderen muss man gucken, welche Stellschrauben können wir drehen, um es zu bekommen, wenn wir es haben möchten.
Ich würde jetzt so langsam abbiegen auf die Zielgerade sozusagen, weil ich auf die Zeit gucke und das ganz schade finde, weil ich noch gerne viel, viel mehr mit dir hier darüber sprechen würde. Bevor ich diese Abbiegung einleite, gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das ist für mich noch wichtig, es unbedingt zu erwähnen?
Naja, schon so zum Thema Scheiter-Heiter, beziehungsweise was ich eben angefangen habe, wenn man eine Arbeitsatmosphäre, ein Team miteinander, wenn man sieht, wow, da funktioniert was. Das ist erstens nicht selbstverständlich, was man, glaube ich, weiß. Es ist schwer zu erreichen. Und das ist das Entscheidende, man muss immer wieder etwas dafür tun. Mhm. Ja, man darf es nicht als gegeben hinnehmen und sagen, das bleibt jetzt auf Ewigkeit so. Da habe ich dieses wunderbare Bild. Es gibt in Berlin, die kann ich, glaube ich, nennen, eine unglaublich tolle Impro-Gruppe, mit denen ich auch manchmal spiele und arbeite, die Gorillas.
Die Gorillas, ja, die liebe ich.
Und die
auch.
Hatten ihr 20-jähriges Jubiläum.
Cool.
Und die haben vor ausverkauftem Haus mit dann eben 12 Gorillas eine Wort-für-Wort-Geschichte erzählt.
Geil.
So, und das ist eine Standardübung für jeden Impro-Anfänger. Mhm. Und die haben es so dermaßen verkackt.
Echt?
Dass man wirklich zu Beginn der Show ein Spieler gesagt hat, der war irgendwie Nummer 6 oder 7 in der Reihe, wisst ihr was, das ist doch Quatsch hier, was wir erzählen, ich mache jetzt nicht mehr mit.
Und ernsthaft, also nicht in einer scherzhaften Form oder um damit irgendwas zu demonstrieren, sondern wirklich ernsthaft pisst war.
Der war absolut im Commitment und hat benannt, was da war. Ah. Der war nicht pisst, so, dass jetzt wirklich eine schlechte Stimmung herrschte.
Okay, cool.
Und ich habe es als, sonst hätte ich diese Anekdote auch nicht so lange behalten, weil es ist auch schon wieder lange her. Mhm. Aber das fand ich so großartig.
Ja, so befreiend,
dann,
ne?
Na, einerseits befreiend, aber auch zu sagen, es ist nicht selbstverständlich, man muss etwas dafür tun. Mhm. Und dieses Tun finde ich halt auch beim aktiven Theater, Übungen praktizieren. Es geht durch den ganzen Körper, es bleibt nicht im Kopf.
Ja, und dem zu folgen, was ich fühle in dem Fall auch, zu so fühlen, das ist Quatsch hier und wir könnten jetzt krampfhaft versuchen, da noch irgendwas draus zu machen, aber das ergibt keinen Sinn für mich. Und deswegen sage ich Nein, was im Grunde genommen ja eine Verletzung einer Impro-Regel ist. Ne? Ich sage Nein, ich mache hier nicht weiter, sondern ich sage Ja dazu, dass wir hier was machen wollen, was uns allen Spaß macht.
Ja, die erste Impro-Regel ist, du sollst keine Regeln befolgen.
Die ist die wichtigste.
Das ist auf jeden Fall sehr befreiend.
Das stimmt. Sehr gut. Für mich ist immer noch einer der Hauptantriebe, warum ich das damals auch gemacht habe und das, was sich auch bewiesen hat für mich, nämlich dass tatsächlich mehr Zutrauen zu meiner Spontanität zu haben. Weil ich bin auch gerne am Planen und Vorbereiten und das, was du gesagt hast, dann wirklich aber loszulassen und wirklich zu improvisieren und meiner Intuition, wie wir sie nennen, zu vertrauen und dem zu folgen, das ist definitiv verstärkt, bestärkt worden durch die Arbeit mit Impro.
Ja, und auch das hat zwei Seiten. Ich weiß gar nicht, ob wir diese Zeit jetzt noch haben, auch mal auf eine Schattenseite zu gucken. Mhm. Aber bei mir ist es so, dass ich wirklich, wie soll ich sagen, also ich brauche ein ganz, ganz hohes Maß an Ja-Sagen zu dem Projekt oder Ja-Sagen auch zu dem Miteinander im Team. Mhm. Und gebe mich ganz schwer, ich sag mal, zufrieden. So, sondern ich sage, hier ist irgendwie noch ein Thema. Mhm. Das heißt, das, was du beschrieben hast, ne, man hört auf seine innere Stimme, man glaubt seinen Impuls, kann dann auch dazu führen, dass man zu feinfühlig wird, vor allem manchmal in der harten Businesswelt. Ne? Das ist auch nicht immer das allein Seligmachende. Ich glaube, es ist gut, wenn man wahrnimmt und wenn man es dann bewusst auch steuern, benutzen, einsetzen kann. Ja, wenn man den Mut hat zu sagen, das und das brauche ich noch oder das und das ist hier noch nicht rund, ohne andere zu verletzen. Mhm. Das ist, ja.
Das passt total gut zu dem, was bei uns so der Standardsatz ist, der aber nicht standardisiert gemeint ist, sondern den wir wirklich hundertprozentig glauben, nämlich es kommt darauf an, Komma, immer, Punkt. Und das ist in dem Fall auch, das ist wieder das Thema Balance. Ne? Ja, es ist total gut, wenn ich diesem intuitiven Gefühl von da ist noch was, da gibt es noch ein Thema, folgen kann. Und es ist gut, wenn ich die Flexibilität habe, es auch zu entscheiden, dass ich es nicht tue. Das heißt, es geht auch hier wieder ums Erweitern, ne? Dass ich die Teile, die mir nicht so zugänglich sind, weil es meine Präferenzen sind, die mir qua Sozialisation und qua Genen mitgegeben worden ist, was mir leicht fällt, was ich auf jeden Fall machen kann, dass ich die ergänzen kann, eben auch über Impro durch Fähigkeiten, die mir halt nicht so leicht zugänglich sind. Und die kann ich auf die Weise wirklich trainieren und mir damit nicht nur kognitiv, sondern im Doing erschließen. Das ist so, ja, wäre so mein Fazit von dem Ganzen.
Das hast du jetzt aber schön.
Danke.
Ein Fazit gezogen.
Sehr schön. Das hat total viel Spaß gemacht und ich glaube, da steckt noch ganz viel mehr drin. Und im Übrigen haben wir noch gar nicht über Seminarschauspiel gesprochen, aber vielleicht machen wir daraus eine extra Folge.
Da schließt sich der Kreis.
Genau. Ich danke dir auf jeden Fall ganz herzlich, dass du heute bei uns bei mir zu Gast gewesen bist. Das war klasse.
Ich habe mich auch sehr wohl gefühlt hier bei dir, bei Learn, Unlearn, Repeat, in meinem improvisierten Studio mit tausenden von Decken, die den Schall dämmen. Ja, ich hoffe, es hat funktioniert.
Also aus meinem Ohr ist es hervorragend angekommen. Wir werden mal schauen und hören, was die Zuhörenden uns zurückmelden. Ganz lieben Dank.
Ich habe zu danken. Ciao.
Ciao.
Das war Learn, Unlearn, Repeat. Der Podcast für LernarchitektInnen. Jetzt abonnieren, damit du keine Folge verpasst. Sabine und Jürgen freuen sich über Austausch mit dir. Schreib ihnen an podcast@bridgehouse.de.